Sie ganz herzlich zum vierten Vortrag an diesem Vormittag in der Einheit Philosophie der Antike und des Mittelalters begrüßen und insbesondere unsere Vortragende, Frau Schierbaum aus Hamburg, die über Selbstwissen und Wissen über die Welt, die Einheit der intuitiven Kenntnis bei Ockham sprechen wird.
Ja, vielen Dank. Das Handout ist rumgegangen, hat jeder irgendwas bekommen? Gut, dann fange ich einfach an. Also der Titel des Vortrags, Selbstwissen und Wissen über die Welt, die Einheit der intuitiven Kenntnis bei Ockham, ist eigentlich als Frage zu verstehen. Der intuitiven Kenntnis kommt nämlich bei Ockham die besondere Funktion zu, evidente Urteile über Dinge zu ermöglichen, die dem Erkennenden gegenwärtig sind. Inwiefern kann aber von einer einheitlichen Funktion gesprochen werden, wenn nach Ockham zu diesen Einzeldingen nicht nur extramentale Gegenstände gehören, sondern auch mentale Akte und Zustände? Denn zu urteilen, dass da ein Tisch ist, das ist komischerweise immer der Tisch, aber es liegt auch irgendwie nahe. Okay. Also zu urteilen, dass da ein Tisch ist, ist doch zumindest aus heutiger Sicht etwas ganz anderes, als etwa zu urteilen, dass ich Kopfschmerzen habe. Urteile über aktuelle mentale Zustände oder Akte führen zu einer Art des Selbstwissens oder der Selbstkenntnis. Urteile über extramentale Gegenstände hingegen zu Wissen über die Welt. Schon bei Augustin zeichnet sich das Selbstwissen durch einen besonders hohen Grad an Gewissheit aus, der unter anderem auf einen besonderen Zugang zu den eigenen mentalen Akten zurückgeführt wird. In der heutigen Philosophie des Geistes wird jedoch solch ein Zugang in Frage gestellt, insbesondere von Verfechtern eines Gehaltsexternalismus in Bezug eben auf mentale Akte und Zustände. Denn generell besteht ein Problem dieses Externalismus in seiner prima facie Unvereinbarkeit mit der Möglichkeit eines epistemisch privilegierten Selbstwissens überhaupt. Denn wie soll ein Erkenntnissubjekt ein solches Wissen von Mentalen haben können, wenn dessen Gehalt durch externe Faktoren bestimmt wird? So, auch in der Ockham-Forschung, ja, jetzt kommen wir langsam zu Ockham, sind externalistische Lesarten der intuitiven Kenntnis prominent. Denen zufolge eben ein Akt des intuitiven Erfassens nicht oder nicht nur durch interne Faktoren, sondern durch eine kausale Relation zu einem Gegenstand individuiert wird. Es ist daher nicht erstaunlich, dass diese Interpreten generell die Funktion der intuitiven Kenntnis, auch evidente Urteile über Mentales, zu ermöglichen außer Acht lassen. In diesem Vortrag möchte ich zum einen zeigen, dass eine externalistische Lesart grundsätzlich mit der Funktion der intuitiven Kenntnis vereinbar ist, sowohl evidente Urteile über Extramentales als auch über Mentales zu ermöglichen. Zum anderen soll aber auch die Grenze dieser Lesart deutlich werden. Denn Ockham gesteht, ganz in der Tradition Augustins, den Urteilen über Mentales einen epistemischen Vorrang zu. Okay, also ich werde zunächst eben die intuitive Kenntnis von extramentalen Gegenständen untersuchen. Die Frage ist da, welche Form haben die darauf basierenden Urteile und was heißt es, dass diese Urteile evident sind? Ja, und das frage ich dann auch in Bezug auf die Urteile über Mentales, um dann abschließend eine Antwort eben auf die Frage nach der Einheit der intuitiven Kenntnis geben zu können. Gut, also zum Ersten. Ockham führt die intuitive Kenntnis in seinem Sentenzenkommentar anhand ihrer Funktion ein, evidente Urteile über extramentale Gegenstände zu ermöglichen, die dem Erkennenden gegenwärtig sind. Dass auch aktuelle mentale Zustände auf diese besondere Weise erfasst werden können, behauptet Ockham explizit erst später in einem Korollarium. Ockham schreibt, das ist das Zitat auf ihrem Handout, also die intuitive Kenntnis eines Gegenstands ist eine solche, aufgrund derer gewusst werden kann, ob der Gegenstand da ist oder nicht, sodass, wenn der Gegenstand da ist, der Intellekt sofort urteilt, dass er da ist und evidenterweise erkennt, dass er da ist. Also zentral ist hier eine Relation, die als eine kausal interpretiert werden kann, nämlich aufgrund, virtute cuius, der intuitiven Kenntnis von einem Gegenstand A, kann der Intellekt sofort urteilen, dass A da ist. Ja, für eine solche Interpretation spricht, dass Ockham etwa die Relation zwischen der intuitiven Kenntnis und dem Gegenstand explizit auch als eine kausale charakterisiert. Also das sagt er wirklich an anderer Stelle, und zwar das ist das Zitat B, die intuitive Kenntnis ist ausschließlich von einem Einzelding, weil sie unmittelbar von dem Einzelding verursacht wird oder verursacht werden kann und nicht von einem anderen Einzelding verursacht werden kann, auch nicht von einem Ding derselben Art. Es ist nicht verwunderlich, dass sich die externalistischen Lesarten besonders auf diese Textstelle oder eben auf Textstellen dieser Art stützen. Denn Ockham stellt hier klar, dass sich die Kenntnis nur auf genau den Gegenstand bezieht, zu dem sie in einer kausalen Relation steht. Also auch wenn zwei Dinge wirklich sehr ähnlich sind, etwa zwei Amseln, ich dachte mal keine Tische, also zwei Amseln, so ist es doch nicht dasselbe, die Amsel auf dem Baum oder die Amsel auf dem Zaun intuitiv zu erfassen. Das heißt, das intuitive Fassen wird eben durch das Objekt, zu dem es in einer kausalen Relation steht, individuiert. Für das Erkenntnissubjekt folgt daraus, dass es genau dann demonstrativ auf einen Gegenstand Bezug nehmen kann, also diese Amsel da, wenn es den Gegenstand intuitiv erfasst. Meines Erachtens impliziert ein evidentes Urteil im Sinne Ockhams, also dass da eine Amsel ist, die demonstrative und identifizierende Bezugnahme auf einen anwesenden Gegenstand. Zur Begründung. Ein Subjekt nimmt normalerweise nur dann demonstrativ auf einen anwesenden Gegenstand Bezug, wenn es tatsächlich davon überzeugt ist, dass der Gegenstand da ist. Etwa aufgrund einer sinnlichen Wahrnehmung. Also dann ist die Wahrnehmung eines Gegenstands ein epistemischer Grund oder Beleg, um etwa von seiner Anwesenheit überzeugt zu sein. Ein Beleg im epistemischen Sinn ist etwas, was dem Erkennenden einen Grund an die Hand gibt, um etwas für wahr zu halten. Und so ist meines Erachtens auch Ockhams Rede von dem evidenten Urteil zu verstehen. Wenn der Intellekt einen Gegenstand intuitiv erfasst, dann ist dieser Zustand ein epistemischer Grund für das Urteil, dass dieser Gegenstand da ist. Ja, das heißt nochmal, das intuitive Erfassen von Gegenständen kann als epistemischer Beleg für Urteile über diese Gegenstände dienen. Gerade weil diese Zustände durch die Gegenstände, auf die sich beziehen, individuiert werden. Okay, dass Ockham zufolge möglich ist, mehrere Einzeldinge, also Substanzen und ihre Qualitäten, gleichzeitig zu erfassen, kann nun ein Subjekt entweder urteilen, dass A da ein Gegenstand ist, oder dass zum Beispiel dieser Gegenstand eine bestimmte Qualität hat, weil die Amsel ist schwarz. Oder dass zwei Gegenstände in irgendeiner Relation zueinander stehen. Das heißt, die Amsel befindet sich auf dem Dach oder so. Also es kann wirklich irgendeine Art von Relation sein. Etwas formaler, das habe ich auch auf dem Handout nochmal geschrieben. Also die Urteile können demnach verschiedene Formen sein. Zum Beispiel da ist A, A ist F oder A R B. Nochmal. Okay. Das ist ja schon mal ganz gut. Und was heißt das nun, dass diese Urteile evident sind? Zunächst, ich behaupte, dass der Term evident von dem Urteilsakt ausgesagt wird und nicht von dem Gehalt des Urteils, also dass da eine Amsel ist. Ja, der Gehalt ist nicht evident. Okay, es besteht eigentlich ein begrifflicher Zusammenhang zwischen der Wahrheit eines Satzes oder einer Aussage, also Propositio im Lateinischen, und der Evidenz eben eines solchen Urteilsakts. Ockham zufolge ist ein Satz genau dann wahr, wenn, ich zitiere, es sich so verhält, wie der Satz besagt. Das ist ein etwas längeres Zitat, noch auf Ihrem Handout das Zitat C. Das habe ich hier etwas verkürzt. Zu beachten ist, dass Ockham auch den Gehalt von mentalen Akten als Sätze bezeichnet, und zwar eben dann als mentale Sätze. Okay, ein Urteilsakt ist nun genau dann evident, wenn, ich zitiere wieder, das ist auch das nächste Zitat auf dem Handout, wenn also es sich so verhält, wie der Satz besagt, jetzt kommt es, dem zugestimmt wird. Ja, cui fit assendus. Und diese Erklärung, also in Ockhams Vokabular, ist es die Nominaldefinition von wahr. Also nochmal, die Erklärung von wahr ist also in der Erklärung von evident enthalten. Begrifflicher Zusammenhang. Okay? Die Wahrheit dessen, was in dem Urteil eben als wahr anerkannt wird, ist aber nur eine notwendige Bedingung dafür, dass der Urteilsakt evident ist. Nicht? Erforderlich ist zudem, dass das intuitive Erfassen der epistemische Grund für das Urteil ist. Demnach gilt, das ist auch wieder auf Ihrem Handout, erstens ein Urteil, eben dass zum Beispiel da A ist oder dass A R B oder dass A F ist. Das klingt mal merkwürdig, wenn man es vorliest, aber darum habe ich es nochmal aufgeschrieben. Ist genau dann evident, wenn das intuitive Erfassen von A, B oder F den epistemischen Beleg für das Urteil liefert und zweitens, wenn das Urteil wahr ist. Ja, 1 und 2 sind zusammengenommen eben hinreichend dafür, dass ein Urteilsakt evident ist. Gut, trifft diese Beschreibung aber auch auf evidente Urteile über Mentalakt zu? Das ist jetzt die zweite Frage. Okay, Ockham führt die intuitive Erkenntnis von mentalen Akten in einem Korollarium ein, um zu belegen, dass die sinnliche Wahrnehmung nur eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für die intuitive Kenntnis des Intellekts darstellt. Also zwar kann ein Mensch ein Einzelding wie eine Amsel nur dann intuitiv erfassen, also durch den Intellekt, wenn er die Amsel auch wahrnimmt. Doch ist die intuitive Kenntnis des Intellekts hinreichend, um eben evident zu urteilen, dass da eine Amsel ist. Hingegen reicht es nicht aus, einen Gegenstand bloß sinnlich wahrzunehmen, um evident über ihn urteilen zu können. Ockham gibt folgende Beispiele für Dinge an, die der Intellekt intuitiv erfassen kann, ohne auf die sinnliche Wahrnehmung angewiesen zu sein. Das ist das Zitat E. Etwa Akte des Verstehens, Akte des Wollens, die darauf folgende Freude und Traurigkeit und dergleichen, von dem der Mensch die Erfahrung machen kann, dass sie, also die Akte, in ihm sind, die aber dennoch nicht sinnlich wahrnehmbar sind. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Argumentationsrichtung. Denn Ockham schließt daraus, dass es de facto möglich ist, evidenterweise über seine eigenen mentalen Akte zu urteilen, darauf, dass es auch eine intuitive Kenntnis der eigenen Akte geben muss. Denn, so Ockham weiter, kontingente Aussage wie ich denke, kann eben nicht aus einer anderen abgeleitet werden. Ja, da sie eben nicht notwendigerweise aus irgendeiner anderen kontingenten Aussage folgt. Das heißt, das Urteil, das ich denke, ist nicht inferenziell. Daher, so Ockham, muss es möglich sein, die eigenen mentalen Akte und Zustände intuitiv zu erfassen. Und intuitiv ist dieses Erfassen, da es für Urteile über aktuelle Zustände notwendig ist, also ganz analog zu den evidenten Urteilen über anwesende Gegenstände, dass der Zustand auch tatsächlich besteht. Also ich kann einen Zustand nur auf diese Weise erfassen, wenn ich mich auch gerade in ihm befinde. Das ist sozusagen die Analogie dann zu dem Erfassen von dieser Wasserflasche da oder so. Es muss irgendwie aktuell bestehen oder eben anwesend sein. Okay, dann nämlich kann das intuitive Erfassen von aktuellen mentalen Zuständen wiederum in Analogie zu dem Erfassen von anwesenden Dingen als epistemischer Beleg für Urteile über diese Zustände dienen. Wichtig ist nun, dass es sich bei dem intuitiven Erfassen von mentalen Zuständen um einen höherstufigen Akt handelt, den Ockham auch als reflexiv bezeichnet. Ein reflexiver Akt ist ein Akt, der auf einen anderen Akt desselben Subjekts gerichtet ist. Ja, ein Akt, der dagegen nicht auf einen anderen Akt desselben Subjekts gerichtet ist, ist ein nicht reflexiver Akt. Ja, Sie mögen, warum betone ich das so? Ich meine, okay, der Punkt ist, denken Sie daran, zum Beispiel in einem Fall von Telepathie, also bei Ockham sind das immer die Engel, da ist nämlich das intuitive Erfassen von Akten anderer Subjekte nicht reflexiv. Ja? Und warum nicht? Naja, es ermöglicht eben nicht die Selbstzuschreibung von diesen mentalen Akten. Also zum Beispiel, wenn ein telepathisch begabtes Wesen intuitiv, zum Beispiel Annas mentalen Zustand des an Peter Denkens erfasst, dann kann es Anna zuschreiben, dass sie an Peter denkt, aber eben nicht sich selbst. Ja, darum habe ich das so betont. Selbstzuschreibung von mentalen Akten zu ermöglichen, stellt somit ein zentrales Merkmal von reflexiven Akten dar. Okay, entscheidend ist, dass es sich in beiden Fällen des intuitiven Erfassens um Akte des Intellekts handelt. Eine Einheit der intuitiven Kenntnis besteht also schon insofern, als es sich nicht um Akte unterschiedlicher Vermögen, sondern, ich sage jetzt mal bloß, ja, bloß unterschiedlicher Stufe handelt. Okay, ist nun eine externalistische Interpretation der intuitiven Kenntnis eben grundsätzlich damit vereinbar, dass eben diesen reflexiven Akten die Funktion zugeschrieben werden kann, eben als epistemische Belege für Urteile über Mentales zu geben. Zunächst. Also auch diese Urteile können eben unterschiedliche Formen haben. Die habe ich auch wieder aufgeführt. Also ich kann zum Beispiel was denken wie, ich denke, ich mag Sokrates. Das sind alles Ockhams Beispiele. Oder ein anderes von Augustin, ich weiß, dass ich lebe. Ja, und diesen drei Beispielen, das habe ich auch wieder aufgeführt, entsprechen unterschiedliche Formen wieder. Also ich fiehe, zum Beispiel ich denke oder ich sehe oder ich erinnere mich oder was auch immer. Ich fiehe X, ja, also ich mag Sokrates, ich und so weiter. Und ich fiehe das B. Okay, ich wähle nun ein Beispiel der mittleren Form, und zwar das Urteil, dass ich diese Rose sehe. Ja? Also wenn nun ein Subjekt intuitiv eine bestimmte Rose erfasst, dann kann es in einem zweiten Akt intuitiv diesen ersten Akt erfassen. Okay, so wie der erste nicht-reflexive Akt eben von der Rose ein epistemischer Beleg für das Urteil ist, dass dies eine Rose ist, so ist der zweite reflexive Akt ein epistemischer Beleg für das Urteil, dass ich diese Rose sehe oder erfasse. Denn so wie der erste Akt durch die Rose individuiert wird, wird der zweite Akt durch den Akt des diese Rose Erfassens individuiert. Und diesen nicht reflexiven Akt schreibt sich das Subjekt eben in dem Urteil, dass es diese Rose sieht oder erfasst, selbst zu. Okay, was genau heißt es aber, dass ein reflexiver Akt durch einen anderen Akt individuiert wird? Also zu beachten ist, dass der reflexive Akt in zweierlei Hinsicht bestimmt wird. Und zwar zum einen durch das Objekt des ersten Akts, also das war die Rose, das Objekt, und zum anderen durch die Art des Akts. Ja, ich habe jetzt immer gesagt, sehen oder erfassen oder so, eben die Art des Akts. Meines Erachtens bezieht sich der reflexive Akt sowohl auf das Objekt als auch eben auf die Art des erfassten Akts, sodass jetzt festgehalten werden kann, das ist auch auf dem Handout, drittens, ein Urteil, dass ich X4 ist evident, genau dann, wenn das intuitive Erfassen des Zustands des X4s den epistemischen Beleg für das Urteil, dass ich X4 liefert. Und zweitens, wenn das Urteil wahr ist. Also auch das muss gegeben sein natürlich. Also man darf immer nicht vergessen, dass bei diesen ganzen evidenten Urteilen, das sind kontingente Aussagen. Das heißt, sie können natürlich auch immer falsch sein. Das ist jetzt auch nicht so, dass kein Irrtum, überhaupt kein Irrtum irgendwie möglich ist. Okay, demnach zeichnet sich der menschliche Intellekt gerade durch seine Fähigkeit zu reflexiven Akten aus. Wesentlich ist, dass er sich mentale Zustände korrekterweise selbst zuschreiben kann. Wie Ockham an anderer Stelle sagt, das habe ich jetzt nicht aufgeführt, wenn ich ein wie auch immer beschaffenes Ding erfasse, kann ich wissen, dass ich jenes Ding erfasse. Damit komme ich zum Schluss, langsam. Also, grundsätzlich ist die externalistische Lesart der intuitiven Kenntnis damit vereinbar, dass Ockham die Funktion der intuitiven Kenntnis eben als epistemischer Beleg für bestimmte Urteile zu dienen, auch reflexiven Akten zuschreibt. Denn die Objekte dieser höherstufigen Akte, eben die Akte erster Stufe, sind wiederum durch eine kausale Relation zu ihrem Objekt individuiert. Also hier besteht eine gewisse Analogie. Nicht? So können Akte erster Stufe epistemische Belege für Urteile über deren extramentale Objekte sein, so wie eben Akte zweiter Stufe epistemische Belege für Urteile über Akte oder eben Zustände erster Stufe sein können, nicht? In denen sich das Erkenntnissubjekt aktuell befindet. Die Analogie stößt jedoch an ihre Grenzen und damit auch die externalistische Lesart der intuitiven Kenntnis. Denn Ockham, wie eingangs gesagt, räumt den Urteilen über Mentales einen epistemischen Vorrang ein. Und zwar, jetzt kommt es doch etwas überraschend, aufgrund der Unmöglichkeit des Zweifels. Ja, so kann ein Subjekt etwa aufgrund zu großer Entfernung ernsthaft daran zweifeln, ob das, was es da sieht, jetzt ein Stück Holz ist oder ein Hase. Ja, aber es kann nicht, jedenfalls nicht ernsthaft daran zweifeln, dass es tatsächlich irgendwas sieht. Okay? Der Unterschied ist dabei unter anderem, meine ich, auf die jeweilige Verknüpfung mit der sinnlichen Wahrnehmung zurückzuführen. Denn das nicht reflexive Erfassen jetzt irgendeines Gegenstands kann eben durch die Wahrnehmungsbedingung negativ beeinflusst werden. Ja, also hier was ist es eben zu weit weg. Ich kann es nicht genau erkennen. Und das reflexive Erfassen eines aktuellen mentalen Zustands jedoch nicht. Okay, das klingt vielleicht erstmal trivial, aber es ist ein Unterschied. Die Grenze der Analogie verläuft also genau zwischen den beiden Hinsichten, in denen ein Akt erster Stufe erfasst werden kann, und zwar im Hinblick auf das Objekt, ja, oder eben seine Art. Ich behaupte, dass bei Ockham ein direkter Zugang zu den eigenen mentalen Akten dadurch gegeben ist, dass sich das intuitive Erfassen als ein höherstufiger Akt eben direkt auf einen anderen Akt bezieht. Wenn es also korrekt ist, dass ein Subjekt direkt erfassen kann, in welcher Art von mentalem Zustand es sich gerade befindet, ohne in die Welt blicken zu müssen, dann folgt daraus, dass die externalistische Lesart der intuitiven Kenntnis genau hier an ihre Grenzen stößt. Ja, und zwar in der so beschriebenen Art des Selbstwissens oder der Selbstkenntnis. Meines Erachtens ist jedoch der Versuch Ockhams zu würdigen, eben das Selbstwissen und das Wissen über die Welt durch die Einheit der intuitiven Kenntnis eben als eine Einheit des Vermögens auf eine gemeinsame Grundlage zu stellen. Und vielleicht sollte dieser Versuch doch höher bewertet werden als die Verträglichkeit mit einer Lesart, also mit der externalistischen, die letztlich etwas an Ockhams Konzept der intuitiven Kenntnis heranträgt, was dem Franziskaner dann doch fremd war. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.